Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 8. Rettungswesen und Notfallhilfe im Ausland. Was wir von den Mallorquinern lernen können.
Mein Name ist Bela Ander und hier kommt Teil 3 von der Lieblingsinsel der Deutschen. Ich treffe auch heute wieder Dr. Andreas Leonhardt, den Inselarzt auf Mallorca, den prominenten Inselarzt auf Mallorca. Und wir sprechen über das Rettungswesen und die Notfallhilfe hier auf Mallorca. Und auch heute geht mein herzliches Dankeschön an das Team von Inselradio Mallorca, an Daniel Bulic, dass wir hier die Räumlichkeiten und Studios für dieses Gespräch nutzen dürfen. Herr Dr. Andreas Leonhardt, Sie sind seit 27 Jahren hier aktiv, haben aber natürlich weiterhin auch den guten Kontakt nach Deutschland, können beide Systeme unterscheiden und beurteilen. Was unterscheidet das Rettungswesen auf Mallorca von dem in Deutschland?
Die Grundidee ist genau dieselbe, nur wie es gestaltet wird, ist unterschiedlich. Die Grundidee ist genauso, wer einen Notarzt ruft, beziehungsweise einen Rettungsdienst ruft, da kommt er. Ja, die Frage ist nur, ob immer der Richtige kommt. Und das ist ja das große Diskussionsthema, dass wir nicht sinnlose Ressourcen verschenken und dadurch es zu unnötigen Zeitverzug kommt. Und da sind uns, ich bin 27 Jahre jetzt hier auf Mallorca, aber ich bin ja leitender Notarzt in Bayern und bin selber 7 Jahre Notarzt gefahren, kann ich also gut beurteilen. In Deutschland war es so, jemand hat angerufen, mein Vater bekommt schlecht Luft, ich brauche einen Notarzt. Dann wurde nicht mehr weiter groß gefragt, wo müssen wir hin? Also in die Walserstraße 7 und dann sind 2 Rettungssanitäter und mit mir Notarzt losgefahren. Oder Rendezvous-System. Notarzt fährt mit dem eigenen Auto und Rettungsdienst fährt mit dem eigenen Auto. Rendezvous-System oder alle in einem Wagen. So, Sache ist die, dass ich ungefähr sagen kann, dass 80% aller Fälle kein Notarzteinsatz war. Das war für einen Rettungssanitäter oder sogar nur ein Krankentransport. Ja. Nehmen wir mal an, jemand hat sich den Fuß verstaucht, wurde der Notarzt gerufen. Den Fuß verbinden, notdürftig zum Transport, das kann praktisch jeder. Braucht man also eigentlich nur einen Transportwagen mit einem einfachen Sanitäter, der den Fuß stabilisiert und fertig. Ja? Sagen wir mal, bei einer komplexen Fraktur, Oberschenkelfraktur, wo einbluten kann, ja, oder gar offene Fraktur, da wäre natürlich schon gut, das zu wissen, dass ich da den Notarzt losschicke. So, und jetzt sind wir beim entscheidenden Punkt. Der entscheidende Punkt ist die Telefonzentrale. Das heißt, Anruf in der Telefonzentrale, in Spanien ist es die 112. Da habe ich die Möglichkeit, in verschiedenen Sprachen, sprich Englisch, Deutsch, Spanisch und Katalan, mich zu artikulieren und zu sagen, ich brauche Hilfe. Dann fangen die aber erstmal an. Wo? Und dann fragen die, was für eine Person. So, und was liegt vor? Der hat Atemnot.
Aber das hat man ja auch bei uns.
Genau. Ja, wie lange hat der schon Atemnot? Ja, die letzte Woche atmet er schlecht, jetzt atmet er noch ein bisschen schlechter. Okay, hört sich nicht ganz so bedrohlich an. Oder aber man sagt, ja, seit 10 Minuten, der schnappt nur noch nach Luft, der hat blaue Lippen. Ist natürlich anders. Also, je genauer nachgefragt wird, umso besser weiß man Bescheid, was schicke ich denn los? Schicke ich den einfachen Transportsanitätswagen los? Schicke ich den Rettungssanitätswagen los, der schon deutlich mehr kann und hier in Spanien auch recht viel darf? Ja, also auch durchaus schon ärztliche Tätigkeiten mit Infusionen und so weiter.
Das ist ja etwas, was in Deutschland in unterschiedlichen Kreisen, in unterschiedlichen Bundesländern ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Ein großer Kritikpunkt auch der Bernd-Stager-Stiftung. Hier sagen Sie, ist das anders.
Da ist es ähnlich wie in Amerika, die Paramedics.
Ja.
Das heißt, schon fast in Richtung ärztliche Tätigkeiten darf sehr viel gemacht werden.
Infusionen legen und so weiter.
Ganz genau. Ob man jetzt so weit gehen muss, dass der dann schon einen Tubus legen kann und beatmen darf, ist jetzt eine andere Frage. Also da würde ich auch eher sagen, da warten wir dann doch in Richtung Notarzt. Aber im Prinzip viele früher ärztliche Tätigkeiten können auch vom Rettungssanitäter gemacht werden. Nebst dem, manchmal ist der Rettungssanitäter sogar besser als der eine oder andere Notarzt. Ja.
Weil er mehr Routine hat.
Absolut mehr Routine und auch deren Ausbildung ist zum Teil sehr, sehr hoch. Qualitativ.
Und hier ist das so, sagen
wir. Und hier ist das sehr, sehr gut geregelt und hier wird vorher ganz klar im Umfeld, das kommt auch daher, weil die früher natürlich einen richtigen Mangel hatten. Mhm. Ja. Also Spanien war jetzt nicht das höchst entwickelte Land im Punkto Rettungswesen. Aber aus diesem Mangel heraus hat man auch Leute hochgebildet, die eben nicht Arzt sind, weil es ein durchaus Ärztemangel gab, vor allem im breiten Land. Und dadurch ist es entstanden. In Amerika ist es ähnlich, weil in Amerika die Ärzte natürlich unmäßig teurer sind. Ja? Und um das System noch irgendwo bezahlbar zu halten, hat man gesagt, dann müssen wir halt auch die Nichtärzte so ausbilden, dass die viele Sachen übernehmen können. Ja? In der Zentrale am Computer findet diese Triage, diese Vorselektion statt und je genauer die ist, umso besser ist dann die Versorgung. Ja? Für einen umgeknickten Fuß brauche ich keinen Notarzt, den brauche ich erst in der Klinik, dass der ein Röntgenbild macht und das richtig beurteilen kann und dann die richtige Therapie anleiert. Ja? Aber um den gut zu transportieren, brauche ich nicht immer einen Notarzt. Ja? Bei einem Asthmaanfall, wenn der den letzten Schnapper macht, da brauche ich ihn. Also die Vorselektion ist entscheidend, ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir natürlich zur nächsten Dimension, die sicher die nächsten Jahre auch noch zum Tragen kommen wird und mehr zum Tragen wird, das ist die Telemedizin. Das heißt, der Rettungssanitäter hat eine Bodycam, ist vor Ort und wird praktisch jede seiner Aktionen und den Patienten quasi filmen und dann kann der Arzt, der Notarzt in der Rettungszentrale sieht das und sagt, so, dem gibst du jetzt das, den intubierst du, das machst du jetzt. Und die Telemedizin wird das auch machen, weil wir irgendwann nicht mehr genügend Notärzte haben werden. Wir haben eine alternde Gesellschaft. Wir haben zwar keinen absoluten Ärztemangel, aber einen relativen Ärztemangel. Wir haben immer mehr Ärzte, die Teilzeit arbeiten. Wir haben sehr viele Frauen, die Medizin studieren, die am Schluss auch ihren Beruf vielleicht gar nicht ausüben oder nur Teilzeit ausüben. Wir haben wahnsinnig viele Ärzte, die nächsten Jahre die Babyboomer in Rente gehen werden. Also wir müssen auch mit unseren Ressourcen sehr gut umgehen. Viele Ärzte gehen lieber in ein medizinisches Versorgungszentrum mit geregelten Arbeitszeiten und. Also wer will noch um 3 Uhr nachts aufstehen? Das heißt, diese Ressource Arzt und Notarzt wird nicht viel mehr werden. Das heißt, mit der Ressource und auch den Geldern müssen wir vernünftig umgehen. Also sitzt möglicherweise 2, 3 Notärzte in einer Rettungszentrale mit Bodycam, sehen die, was vor Ort passiert und können vielleicht viel schon telemedizinisch lösen.
Und sehen Sie Spanien, sehen Sie Mallorca, die Balearen hier dafür besser gewappnet, gerüstet als Deutschland?
Insgesamt ist das System sicherlich schon einen digitalen Schritt weiter.
Hier in Mallorca.
In Mallorca und ich würde auch sagen in ganz Spanien, weil es schon sehr viel mehr digitalisiert ist und sehr viel ressourcenschonender durchgeführt wird.
Das ist ja für uns Deutsche irgendwie schwer zu verstehen, weil ich denke immer auch noch, Mensch, wir sind doch eigentlich führend weltweit und klar mit der Digitalisierung, das hat man so ein bisschen abgespeichert, dass manche, die zu uns kommen, sich verwundert zeigen, dass ja behördliche Vorgänge nicht digital gemacht werden, aber man denkt ja auch immer, in der Medizin sind wir so weit, aber dass uns sozusagen auch die Spanier da in der digitalen Medizin vorausschreiten, das ist doch schwer zu begreifen, aber das ist so.
Es ist so. Und ich meine, das, was bei der Bahn stattfindet, ja.
Oh mein Gott, ja.
Ja, was bei der Bahn stattfindet, findet auch in der Medizin statt. Das heißt, die Digitalisierung in Spanien, auch bahnmäßig, Die haben super pünktliche Züge, die haben Schnellbahntrassen, die sind auch da infrastrukturell uns deutlich überlegen. Und wenn Sie das Autobahnnetz anschauen in Spanien, das ist sowas von schon perfekt. Die Tunnel sind perfekt, wenig Baustellen. Es ist alles relativ neu, auf bestem Stand. Bahnnetz, Autobahnnetz. Und wir haben uns einfach lange auf unserem Weltruf der Pünktlichkeit, auf unserem Weltruf der Präzision ausgeruht. Aber links und rechts ziehen die Länder an uns vorbei.
Finanziert mit Mitteln der EU, die wir oft bereitgestellt haben als Deutsche.
Absolut. Also man hat das eigene Land oft tatsächlich in den Schulen, in den Universitäten, in der Bahn, in den Krankenhäusern vergessen. Und wenn ich mir zum Teil in Deutschland Krankenhäuser anschaue, Gott sei Dank ist Bayern, mein Bundesland, da durchaus ein Vorreiter. Die sind da immer schon sehr, sehr gut gewesen, auch im Abreißen alter Krankenhäuser, neue Krankenhausstrukturen schaffen, da Fortschritt zu schaffen, waren sie immer weit vorne. Aber zum Teil war ich im Ruhrgebiet, in Krankenhäusern, klar, da muss ich nicht in Charité ins Medizinmuseum. Das ist zum Teil, hat Museumscharakter.
Kommen wir nochmal zurück hier auf die Insel. Gibt es spezielle Herausforderungen, die Insel mit sich bringt, in medizinischer Sicht?
Die Hitze zollt ihr Tribut. Das heißt, passiert natürlich den Mallorquinern wenig, weil die Mallorquiner haben damit gelernt, über Jahrhunderte umzugehen.
Machen die eigentlich immer noch so ihre klassische Siesta? Also gehen die aus der Sonne zwischen 1 und 4?
Der klassische Mallorquiner wird sowieso nicht so an den Strand gehen wie der klassische Tourist. Ja, wir Mallorquiner, sage ich, da zähle ich mich auch inzwischen dazu, wir gehen morgens oder abends an den Strand. Ja, aber zwischen 11 und 4 käme ich definitiv im Sommer nicht auf die Idee, an den Strand zu gehen. Ich betrachte das persönlich als eher Quälerei. Schwitzend mit Sonnencreme da irgendwo rumzuliegen wie ein gestrandeter Wal. Also das wäre jetzt nicht unbedingt mein Ding. Aber sagen wir mal, das bringt natürlich die spezifischen Gesundheitsrisiken auf der Insel. Oder ich treibe mit der Luftmatratze im Meer. Dann habe ich ja wie ein Sonnenglas auf mir, dass da natürlich ein Hitzschlag, Kreislaufregulationsstörungen, Sonnenbrand leichter auftreten kann, ist klar. Also mit Hitze, mit Sonne muss ich sehr mit Bedacht umgehen und dann eben auch in bestimmten Stunden eher den Schatten aufsuchen. Dann kommt dazu natürlich ausreichend Flüssigkeitszufuhr, weil wir haben 2 Quadratmeter Haut, die schwitzt.
Also Bier und Sangria.
Dann sind wir nämlich beim nächsten Thema. Der Alkohol hat untertags, speziell während heftiger Sonne, überhaupt nichts zu suchen.
Weil?
Der Alkohol hat seine Berechtigung durchaus am Abend zum Genießen, aber definitiv nicht in der Sonnenzeit, weil die Sonne an sich Stress für den Körper ist und Alkohol ist nochmal Stress für den Körper. Dann habe ich 2 Stressfaktoren, die mich auch eher entwässern, als mich wässern. Also nehmen wir mal an, ich trinke noch ein leichtes Bier oder ein alkoholfreies Bier. Das ist natürlich jetzt nicht das große Problem, aber dann Wein und harte Alkoholiker, die haben untertags eigentlich überhaupt nichts verloren.
Stress für den Körper, das ist spannend. Dehydrieren, das wusste ich aber natürlich, dass man zusätzlich sich noch dann neben dem Faktor Sonne, und die ist ja auch stark im Juli und im August hier auf Mallorca, sich noch was Negatives antut, das ist natürlich wirklich wichtig.
Man schwächt ja auch durch die extreme Sonnenstrahlung, schwächt man das Immunsystem. Und Alkohol schwächt das Immunsystem nochmal. Das heißt, wenn ich die 2 Faktoren heftig zusammenbringe, ja, dann kann das eben richtig fatale Nebenwirkungen haben. Neben dem Hitzschlag habe ich über den Alkohol auch eine Schwellung im Gehirn. Deshalb haben wir ja auch Kopfschmerzen. Dann wird zum Teil natürlich auch, sagen wir mal, jetzt nicht der hochwertigste Alkohol getrunken. Das heißt, ich habe auch noch Fuselalkohole, die noch viel Histaminfreisetzung machen, das den Kreislauf nochmal stresst. Also da kommen so viele Stressfaktoren zusammen. Dann schlafe ich vielleicht noch wenig, weil ich noch nachts in der Disco bin bis morgen früh. Also da kommen dann so viele Stressfaktoren, dass man dann nicht krank wird. Da muss man schon besonders robust sein.
Sehen Sie eigentlich da mehr Vernunft bei den Urlauberinnen und Urlaubern jetzt hier? Oder ist das weiterhin so, dass die meisten denken, jetzt bin ich mal hier 2 Wochen zu Hause, ist so Wechselwetter, wenn überhaupt, jetzt hole ich mir so viel Sonne, wie es nur irgendwie geht?
Die Gefahr besteht tatsächlich, aber unsere Patienten sind eigentlich schon eher von der vernünftigen Natur.
halten sich ja so ein bisschen an die Siesta-Time.
Ja, ja, und der Mallorquiner, wenn wir jetzt nochmal zum Mallorquiner gehen, ja, die halten dann schon auch ihre Siesta-Zeiten noch ein, auch wenn das moderne Arbeitsleben die Siesta denen versaut. Ja, ist, die Geschäfte früher haben ja dann auch mittags zugemacht. Ja, ja.
Eins bis vier.
Eins bis so. Vier haben die zugehabt. Heute große Kaufhäuser, große Ketten haben natürlich auch durchgehend auf. Dort ist es nicht mehr ganz zu realisieren. Früher war es auch zu realisieren. Die konnten dann dazwischen von ihrer Arbeitsstätte schnell nach Hause gehen. Heute wohnen die an irgendeinem Satellitenort draußen. Da kannst du nicht einfach mal schnell nach Hause. Also diese aufgesplittete Arbeitszeit, die wird es immer weniger geben in Spanien. Es gibt eine Kernarbeitszeit in ganz Europa. Da ruft ja auch das Unternehmen von Deutschland an und macht Bestellungen in Spanien und umgekehrt. Ja, ja, die Spanier haben jetzt Siesta. Das funktioniert ja alles so nicht mehr. Das heißt, die moderne Arbeitswelt zwingt die Spanier auch in das europäische System. Aber man muss ja auch sagen, die Leute sitzen ja heute auch in klimatisierten Räumen. Also von daher ist es auch nicht mehr so schlimm.
Ich habe mal eine ganz banale Frage. Wenn ich jetzt hier einen Notruf habe auf Mallorca, kann ich dann einfach mit meinem Handy die 112 anrufen oder muss ich dann die spanische Vorwahl?
Nein, die spanische Vorwahl, wenn man hier im spanischen Netz ist, mit meinem Handy gerate ich ja automatisch durchs Roaming in das spanische Netz und dann brauche ich, wenn ich eine Palma-Nummer anwähle, wenn ich eine spanische Mobilnummer anwähle, wenn ich die Notrufnummer anwähle, brauche ich kein 3-4 davor, sondern nur diese Nummer, die irgendwo steht.
Sie waren 7 Jahre leitender Notarzt in Deutschland. Sie sind 27 Jahre hier auf der Insel, haben ganz viel gesehen an medizinischen Notfällen, an ganz besonderen Situationen. Können Sie uns von einem besonders erinnerungswürdigen und herausfordernden Fall hier in Mallorca erzählen?
Also es gibt ein paar sehr, sehr lustige Gepflogenheiten, was wir erlebt haben. Also somit das Lustigste. Ich hatte einen Bekannten, der hatte mehrere Damen dann in seinem Haus, die nicht üblich da waren. Die waren auf dem Boot und die haben sehr viel getrunken, wenig Wasser getrunken, ganzen Tag Sonne, ähnlicher Tag wie heute, würde ich mal sagen, so 35 Grad. Dann hat er mich nachts um 1 angerufen und hat gesagt, du, wir haben da jemand, eine junge Frau aus Berlin, die atmet gar nicht gut, der geht's richtig schlecht und hoffentlich stirbt die uns nicht. Dann bin ich also um 1 Uhr nachts dahin gefahren, da ging's gar nicht gut. Er hat auch wirklich schlecht geatmet, war nicht ganz bei Bewusstsein, war in einem engen Louis Vuitton Latexkleid.
Ja, was man so trägt.
Da konnte man auch gar nicht wirklich atmen. Die aus dem Kleid rauszubringen, war schon ein Akt.
Wer hat das denn geschafft? Aufgeschnitten?
Ja, zu zweit haben wir von unten das dann nach oben gezogen. Dann haben wir das geschafft. Dann lag sie nackt vor uns. Dann habe ich gesagt, jetzt holt's mal schnell einen Bademantel, dass wir die eingehüllt haben. Und dann habe ich der eine Infusion gelegt. Dann haben wir Cortison in die Infusion, Elektrolyte in die Infusion, Aspirin haben wir rein. Also alles, was antientzündlich abschwellt und so weiter. Dann haben wir die in die stabile Seitenlage. Dann habe ich gefragt, wer den Tag über mit der Dame tätig war. Dann war das der Bruder von dem Hausbesitzer. Dann habe ich gesagt, so, du bist die Nacht über verantwortlich. Du legst dich jetzt da daneben, schaust, dass die schön in der stabilen Seitenlage bleibt und immer gut atmet. Ja. Dann habe ich geguckt, war eine Stunde da, bis die Infusion durch war. Dann war die wieder einigermaßen stabil.
War dehydriert?
Oder? Komplett ja. Dehydriert, zu viel Alkohol, nichts gegessen den ganzen Tag, also Unterzucker wahrscheinlich auch noch. Auf jeden Fall, jetzt kommt's, Infusion gemacht. Am nächsten Morgen rufe ich die um 11 an und sage, und, wie geht's? Und sage, du wirst es nicht glauben. Wir alle haben Kopfschmerzen, uns geht's Hundeelend. Die war um 8 Uhr morgens in der Küche, hat sich einen Kaffee gemacht und hat gefrühstückt. Die war topfit.
Ja, und dann war die Frage, kannst du uns das nicht auch geben, was die hatte?
Genau. Das machen die jetzt auch inzwischen immer. Aber das ist tatsächlich so, mit so einer Infusion kann man echt wieder richtig diese Dehydrierung aufheben, Elektrolytersatz, ein bisschen abschwellende antientzündliche Maßnahmen. Aber das war jetzt genau das Thema. Das war Unvernunft, aber wir konnten das noch elegant retten.
Und ein Geschäftsmodell für die Zukunft etablieren.
Dieses Geschäftsmodell funktioniert. Es wird in Las Vegas gemacht, es wird in Ibiza gemacht. Da gibt's eigene Infusionslounges vor dem Fest und nach dem Fest.
Super. Also ich weiß, ich habe ein Fest, ich gehe dann in die Infusionssalon, dass mir so ein paar Elektrolyte geben, dann freie ich.
Ich habe genügend Patienten vor Ibiza und nach Ibiza.
Okay. Und was kriegen die dann genau?
Ja, da macht man einen bestimmten Vitaminmix und je nachdem, wenn die dann Kopfschmerzen haben, kann man noch Kopfschmerzmittel, Paracetamol oder Aspirin dazu tun. Bei manchen hilft dann auch noch Cortison, wenn die noch einen halben Sonnenstich dazu haben. Also da kann man recht viel regenerativ machen.
Auch wenn es nicht ganz ärztlich ist, aber trotzdem, Sie als Kenner der Balearen, wie unterscheiden sich eigentlich so vom Lebensstil, Lebensgefühl Mallorca und Ibiza?
Komplett anders. Also Mallorca ist eine viel konservativere, viel normalere Insel, die aber das ganze Jahr funktioniert. Hier gibt es, sage ich mal, nur bedingt Exzesse. Ibiza funktioniert 3 bis 4 Monate, aber ist natürlich exzessiv. Mhm. Exzessiv in Drogen, exzessiv in Vergnügung, Sucht, das ist ganz anders ausgelegt. Also völlig unterschiedliche Konzepte. Und die Balearen insgesamt haben so unterschiedliche Konzepte. Mallorca ist Behördenschwerpunkt, ist eine seriöse Insel mit internationalen Schulen, mit Universität, mit Universitätskrankenhaus. Das ist einfach so infrastrukturell der absolute Hotspot. Infrastrukturell ist hier alles geboten. Aber sagen wir mal, im letzten Vergnügungsbereich, Beachclubs, Partyclubs, DJ-Clubs, da fehlt's ein bisschen. Da muss man rüber nach Ibiza, da findet das exzessive Leben statt, aber halt auch nur 3 Monate. Könnte auch kein Mensch 12 Monate aushalten. Aber infrastrukturell ist das natürlich sehr dürftig auf Ibiza. Wenn man es auch sieht, es ist alles, der Kreisverkehr ist nicht so schön, die Gebäude sind nicht so schön, da ist alles nicht so gepflegt. Ist halt eine andere Idee. Da ist schon noch so ein bisschen mehr das Hippie-Dasein.
Ja.
Dann haben wir Formentera, auch eher.
Auch hat sich auch zu so einem
Hotspot entwickelt. Ne? Sehr reicher Hotspot, wo wirklich die Preise exorbitant sind. Und dann haben wir unser wunderschönes Menorca. Das ist mehr die Insel der Landwirtschaft mit Boutique-Hotels, mit kleinen Städten. Wunderschön, aber auch ein komplett anderes Publikum. Ja? Und so haben wir Mallorca vereint das internationale Party-People, ja? Aber im höchsten Level. Formentera, elitäres, zurückgezogenes Publikum an schönen Beachclubs auch. Und Menorca ist eher für den Individualisten die landwirtschaftliche Insel mit schönen Boutique-Hotels und netten kleinen Städten.
Menorca ist so ein bisschen aus dem Fokus geraten, ne?
Ja, Franzosen und Engländer sind dort sehr viel. Die Deutschen haben die Insel noch nicht entdeckt. Ob das jetzt zum Vorteil der Menorquiner ist, ja oder nein, weiß ich nicht. Aber sie ist definitiv den ein oder anderen Besuch wert, weil die Buchten, die Sandstrände sind traumhaft schön und es ist noch nicht alles, sagen wir mal, so groß und so voll faszinierend. Und wer sich richtig Zeit nimmt, September, Oktober, wenn so die große Touristenwelle vorbei ist mit dem Fahrrad über diese Insel, kleines Landhotel nehmen, absolut spitze und großartig. Und eine wunderschöne Stadt, La Ciutadella, die südliche Stadt, oben ist Mauern, die Hauptstadt, unten ist Ciutadella. Ciutadella ist quasi Palma in klein. Putzig, hübsch, sauber, tolle Restaurants, kann man nur empfehlen.
Ja, dann nichts wie hin. Sie sind über 30 Jahre Arzt, haben sicherlich nicht nur emotional belastende Situationen, sondern auch wirklich härteste Momente erlebt. Wie gehen Sie damit um?
Jeder hat irgendwo belastende und weniger belastende Momente. Man wächst ja auch rein.
Ja, also, das stimmt. Aber beim Arzt denke ich immer noch, da geht es ja um eigentlich eine Mischung, die man bei Ärzten, finde ich, häufiger findet, obwohl sie oft vor schweren Entscheidungen stehen. Und ich frage mich, was ist, wenn eine schwere Entscheidung da ist, wenn Sie mal mit dem Tod konfrontiert sind? Wie gehen Sie damit selbst um?
Ja, im Endeffekt müssen wir einfach eins akzeptieren. Das ist der Tod und das Älterwerden unter der Tod. Und im Endeffekt ist unsere Aufgabe, nicht nur das Leben irgendwie zu verlängern, sondern die vorhandene Lebenszeit qualitativ zu optimieren. Die pure Lebensverlängerung, das war ja lange so das Ziel auch der Ärzte, komm, was woll, keine Patientenverfügung, nichts, ja, nicht abschalten und so weiter. Da werden wir uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sicher ganz anders entwickeln müssen, dass wir viel mehr die Philosophie entwickeln müssen, die Quality Lifetime, also die wirkliche Qualität des Lebens, und auch mal früher sagen, das macht keinen Sinn mehr. Ja.
Weil das keiner mehr bezahlen kann, oder?
Aber auch so aus zweierlei Gründen, auch aus ethischen Gründen. Es macht einfach keinen Sinn, eine todbringende Erkrankung bei jemand noch durch irgendeine Chemotherapie, wenn ich weiß, die Chemotherapie könnte vielleicht 2-3 Monate hinten rausbringen, muss ich dem die 2-3 Monate vorher mit einer Chemotherapie versauen. Ja, also wir müssen philosophisch da auch viel weiter denken.
Ja, auch belastend ist für den Körper,
ja,
für
denjenigen. Also ja, auch vielleicht die restgute Zeit muss der dann in der Klinik und ständig zur Blutkontrolle und so weiter. Also dem versaue ich eventuell auch die restlichen guten Monate, um dann hinten raus noch 3 miserable Monate zu haben. Also wir müssen auch philosophisch, und da kriege ich jetzt die Kurve, jeder Arzt sollte auch heutzutage eine sehr breite Bildung haben. Nicht nur Ausbildung, sondern eine breite Bildung und ein bisschen auch einen philosophischen Aspekt haben. Da fließt auch die Politik rein, da fließt auch das Geld rein und philosophische Aspekte. Diese Ganzheit, die ist wichtig. Und wenn man die Ganzheit hat, dann akzeptiert man auch bestimmte Dinge besser und kann sie besser verarbeiten.
Ja, von Ihnen würde ich mich auch gern behandeln lassen, weil tatsächlich, was erlebt man häufig, und das ist jetzt kein Ärztebashing, aber wenn man beim Arzt ist, man hat irgendwas, geht einem tatsächlich überall so mittlerweile, ob man beim Hotel steht oder sonst was, selten wird man noch angeguckt. Die meisten gucken in ihren Screen rein, hacken dann, fragen einen irgendwas und dann schreiben sie ihre Antworten da rein und Dankeschön, auf Wiedersehen. Gut, dann gibt's natürlich noch das Patientengespräch, aber das ist dann auch relativ kurz. Also das, was Sie sagen, dieses ganzheitliche, dieser Umgang mit dem Patienten auf eine persönliche Art und Weise, ist ja heutzutage einfach dem Screen zu Last gefallen.
Ja, das ist ein Problem. Also wir haben uns auch lange in der Praxis der Digitalisierung verweigert. Ich habe rechts jetzt meinen Screen stehen, aber da gucke ich wirklich nur drauf, wenn ich irgendwas nachgucken will.
Und ich meine das jetzt nicht in Kritik einer Digitalisierung, die natürlich wichtig ist.
Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Aber wir müssen uns halt auch die Zeit für das 1:1 Gespräch nehmen. Aber das 1:1 Gespräch muss auch dem deutschen Arzt ordentlich vergütet werden, dann macht er das auch gerne. Der deutsche Arzt ist ja an sich nicht bösartig und schlecht. Er wird vom System bösartig und schlecht gemacht. Ja? Und es gibt natürlich die sich bedingungslos aufopfern, ob sie jetzt Geld verdienen oder nicht. Die gibt es, aber die werden weniger. Bedeutet, der Patient bleibt in diesem Arztsystem, wo die Technik bezahlt wird, auf der Strecke. Das heißt, wir müssen viel mehr die Zuwendung auch bezahlen, auch in der Kassenmedizin die Zuwendung bezahlen, dass nicht nur, sagen wir mal, die Vermögenden und Privatversicherten das Vergnügen haben, mit dem Arzt noch ein paar Worte wechseln zu können. Also da sind wir durchaus im Plädoyer auch, dass das jedem zur Verfügung steht. Im Moment leider überwiegend nur dem Privatpatienten.
Wie sieht es eigentlich hier auf Mallorca aus mit dem Einsatz von Defibrillatoren, also diesen AED-Geräten, die man einsetzt, wenn es Herzrhythmusstörungen gibt, das Herz nicht mehr so richtig schlägt oder zu schnell schlägt? Gibt es frei zugängliche Geräte in öffentlichen Räumen, an Arbeitsplätzen oder auch am Strand?
Also absolut. Also sowohl am Strand als auch in Hotels, als auch in Fitnessstudios. Es ist, glaube ich, überall vorgeschrieben. Dann in Haltestationen, Bahnhof und so weiter sieht man überall die Geräte hängen.
Waren Sie schon mal in einer Situation, wo Sie ein solches Gerät nutzen?
Ja, durchaus. Ja. Haben wir schon. Ja, absolut. Also von daher absolut, absolut sinnvoll. Ich habe sogar einen Patient, München U-Bahn, umgefallen, Defi hing an der Wand, defibrilliert, hat sein Defibrillator implantiert und lebt glücklich, ohne jegliche Hirnschädigung weiter.
In München.
Das war jetzt in München, ja, in der U-Bahn.
Vielleicht sogar einer der Björn Steiger Stiftung, denn die ist ja führend auch beim Einsatz von, ja, Defibrillatoren. Kam auch durch die Björn Steiger Stiftung, durch den Vater von dem jetzigen Präsidenten Pierre-Henrik Steiger, der hat diese Defibrillatoren, die am Anfang eigentlich nur für Ärzte vorgesehen war, dann in den öffentlichen Verkehr gebracht.
Und da sind wir gleich beim nächsten Thema, dass ich sage, jeder, der Hauptschule macht, jeder, der Realschule macht, jeder, der Gymnasium macht, gehört eigentlich auch eine Grundausbildung in Notfallmedizin. Jeder. Nicht nur jemand, der einen Führerschein macht, weil immer weniger Jugendliche machen einen Führerschein, weil er zu teuer ist oder weil in Berlin ein Führerschein nicht notwendig ist. Das heißt, die machen überhaupt keine Notfallausbildung. Und auch die Notfallausbildung, die dort gemacht wird zum Führerschein, ist eigentlich auch nicht suffizient, reicht nicht aus. Und diese Notfallausbildung sollte eigentlich dann auch verpflichtend alle 2, 3, 4 Jahre zu wiederholen sein.
Das ist spannend, denn gerade zum Beispiel bei einer Herzdruckmassage wissen ja viele Menschen gar nicht, was sie da tun müssen, wie sie handeln müssten und was sie gemacht haben jetzt, als derjenige umkippte neben ihnen. Der wäre wahrscheinlich, wäre sie nicht da gewesen, möglicherweise schnell gestorben. Denn durch diese lebenserhaltenden Maßnahmen, entweder des Einsatzes eines Defis oder eben durch die Herzdruckmassage, kann man ja wirklich Leben verlängern, bis der Notarzt dann eingetroffen ist am Ort.
Und vor allem der Schaden. Nehmen wir mal an, der in der U-Bahn, der muss jetzt warten, bis der Notarzt im Marienplatz...
Acht Minuten, zehn Minuten.
Im untersten Stockwerk an der U-Bahn. Ja, das bedeutet, der hat einen Hirnschaden.
Ja.
Oder eine extrem lange Regenerationszeit. Ja? Und das ist ja das Entscheidende. Den am Leben zu halten, der war damals 45, den am Leben zu erhalten, kann man auch nach 10 Minuten vielleicht noch. Nur, wie viel Gehirnsubstanz ist da kaputt gegangen in der Zeit? Der Faktor Zeit ist eben entscheidend. Und wir müssen eben, darum sage ich immer, in den Schulen haben wir so viel Aufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel, warum wird nicht eine wirtschaftliche Grundausbildung in den Schulen gemacht. Einfach den Leuten beizubringen, führe ein Haushaltsbuch. Wie führst du ein einfaches Haushaltsbuch? Wie viel geraten in Schulden, weil sie einfach am Schluss 10 Abos laufen haben und dann noch in die Spielothek gehen und dann noch in der Kneipe ihr Geld raushauen und am Schluss wundern sie sich, dass sie immer in den Miesen sind. Eine kleine Basis-Grundausbildung in Wirtschaft. Und genau das Gleiche erwarte ich in der Notfallmedizin, dass die Leute keine Angst haben, irgendwas zu machen draußen. Ja, wenn jemand umkippt oder wie binde ich ein Bein ab oder wie schiene ich ein Bein. Eine primitive Grundausbildung, die mal ein verlängertes Wochenende, 3 Tage oder so umfasst.
Ja, gerade auch bei den Defis, die da hängen.
Und meine, die Defis, die anzuwenden.
Wir kennen das doch alle aus den Filmen. Da ist dann im Operationssaal, wird jemand wiederbelebt und dann steht dann der Arzt da und hat dann diese 2 Geräte und alle bitte zurücktreten und derjenige hebt sich dann durch den elektrischen Schlag dann einen halben Meter in die Luft und dann passiert es oder es passiert nicht, dass er wieder eben den Herzschlag in Gang setzt. Das sind ja alles Vorstellungen, die die meisten Menschen haben,
Angst
die
machen.
Nicht geschult sind.
Und das macht denen Angst.
Irgendwas falsch zu machen, wenn man jetzt irgendwie dieses Gerät dann nimmt, auch jemanden im Zweifel dann umzubringen damit.
Ja.
Das wäre natürlich viel, viel besser, wenn es eine umfassende Information und Schulung gibt.
Und da braucht man auch nicht wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Da schickt man vom Roten Kreuz Leute in die Schule.
Oder von der Björn-Steiger-Stiftung.
Oder von der Björn-Steiger-Stiftung und die machen das. Ja. Die machen das sogar mit Leidenschaft. Und wenn die Jugendlichen dann das lernen, dann haben die auch richtig Spaß dran. Da wird vielleicht sogar der eine oder andere Arzt oder Krankenpfleger, weil ihm das Spaß macht.
Wie ist das Know-how-Level hier von Erster Hilfe auf Mallorca eigentlich in der Tourismusbranche? Gibt es regelmäßige Arzthelfer, Schulungen oder sogar Verpflichtungen dazu?
Also beim medizinischen Personal sind die hier sehr streng, die sind sehr gut ausgebildet. Auch die Krankenschwestern sind ausgezeichnet ausgebildet. Dann haben wir natürlich die ganzen Strandaufsichten, die sind hervorragend ausgebildet.
Ja, stimmt, die gibt es fast an jedem Strand mittlerweile hier. Ne?
Hervorragend. Also ganz, ganz tolle Ausbildung. In jedem Fitnessstudio, die haben Ausbildung, also die Fitnesstrainer. Also von daher, da sind wir schon ganz gut aufgestellt.
Und gibt es eigentlich Unterschiede in der Ausstattung in Krankenhäusern und sonst im Vergleich zu Deutschland?
Ja, da gibt es sicher Unterschiede. Also wir haben eben dann, ich kenne das Krankenhaus auf Formentera zum Beispiel. Das ist wirklich super basic. Aber für Formentera, für die kleine Insel, top. Aber die haben einen schönen Hubschrauberlandeplatz und wenn da was Kompliziertes ist, fliegen die sofort nach Ibiza bzw. nach Mallorca. Dann Mallorca, Sones Bases, Krankenhaus mit 1050 Betten, glaube ich, hat 1,2 Milliarden gekostet. Da ist alles. Da gibt's alles, von der Stroke Unit über Herzkatheter, Computertomographen, Kernspintomographen, alles da. Alles, Bestrahlungen, alles. Top. Dann gibt's in Inca ein kleineres Krankenhaus für die Stadt Inca, super ausgestattet. Manacor gibt's ein Krankenhaus, gut ausgestattet. Osten von Palma, das Klinikum Son Yacer, gut ausgestattet. Also die Krankenhäuser haben hier alle eine Top-Ausstattung, sind in der Regel auch auf räumlich und gerätemäßig absoluten Top-Standard. Aber wir dürfen auch nicht die Privatkliniken vergessen. Die sind natürlich auch sehr fortschrittlich und innovativ. Und darum ist es ganz gut, dass man auch, wenn man jetzt Spanier zum Beispiel ist oder hier Halbresident oder Resident, dass man so eine spanische Zusatzversicherung sich nimmt zu seiner gesetzlichen Versicherung, dann kann man diese alle in Anspruch nehmen. Was ein Riesenvorteil ist, weil da muss ich halt wegen meinem Hexenschuss vielleicht nicht 2 Wochen erstmal zum Gemeindearzt gehen, der mir vorgeschrieben wird. Hier gibt's ja das Primärarztsystem. Hier kann man nicht gleich zum Facharzt gehen als gesetzlich Versicherter, sondern man landet immer beim Primärarzt. Und der Primärarzt entscheidet, wo du denn hin darfst.
Ist der dann der Arzt in der Region? Oder?
Der ist dann der ist am Ort.
Ja.
Da gibt's dann so ein kleines Zentrum oder ein vorgeschriebener Gemeindearzt, wo man hin muss. Und der ist quasi der Lotse, der sagt, okay, du darfst jetzt zum Facharzt, du noch nicht.
Gut oder schlecht?
Gut, weil das zwingt die Leute auch ein bisschen drüber nachzudenken, ob ich mich zusatzversichere. Also in Spanien sage ich immer, jeder Spanier hat einen Fiat Panda. Ja? Aber ob er einen Golf haben will, ob er einen Mercedes oder einen Maybach haben will, das darf er selber entscheiden. Wenn er zum Beispiel sparsam ist und weniger in die Spielothek geht und weniger Geld im Kaffee ausgibt, kann er sich vielleicht eine kleine Krankenzusatzversicherung leisten, muss dann eben dann nicht warten.
Da höre ich natürlich all die sozial orientierten Menschen sagen, oh Gott, was für eine Ungerechtigkeit ist das, wenn derjenige mit mehr Geld eine bessere ärztliche Versorgung hat als derjenige mit weniger.
Genau, hochinteressanter, spannender Punkt. Wenn wir alles für alle machen, in der Geschwindigkeit, in der Menge und so weiter, wenn wir alles für alle gleich machen, werden wir am Schluss schlichtweg pleite sein und dann haben wir praktisch gar nichts mehr übrig. Ja? Besser ist es, mit Ressourcen vernünftig umzugehen, damit wir eben niemand haben wie in Amerika, der auf der Straße liegen bleibt. Viel besser ist, die Notfallversorgung auf der Straße im absoluten Notfall für alle schnell, kompetent und in allerbester Qualität. Aber zum Beispiel in der Schweiz oder in Spanien ist die Zahnmedizin praktisch nicht in der gesetzlichen Versicherung drin. Was haben wir? In der Schweiz zum Beispiel die höchste Zahnerhaltungsquote. Weil die Leute es Geld kostet, pflegen die ihre Zähne. Schon im Kindergarten haben die einen Zahnputzplatz. In der Grundschule haben die einen Zahnputzplatz. Und nach jedem Essen werden gemeinsam die Zähne geputzt. Höchste Zahnerhaltungsquote der Welt. Warum? Weil es später Geld kostet.
Setzt natürlich auch voraus, dass man sich dann entsprechend darum kümmert.
Eigenverantwortung.
Und Eigenverantwortung.
Und wir müssen zu viel mehr Eigenverantwortung. Das ist ganz wichtig.
Welche Ratschläge haben Sie für Touristen, um sicher und gesund zu bleiben? Über Alkohol und Sonne haben wir gesprochen. Was ist hier noch wichtig, um sich gut zu halten?
Ja, wichtig ist natürlich, dass man ausgewogen, vernünftig sich ernährt. Und das kann man in Spanien natürlich hervorragend, weil in Spanien haben wir so eine wunderbare Mischkost. Wir haben hervorragendes Gemüse, wir haben hervorragende Salate, wir haben beste Früchte, wir haben gutes Fleisch, Fisch, überall extrem gut verfügbar. Das heißt, wir können für relativ überschaubares Geld extrem hohe Qualität kaufen. Also wenn ich jetzt in München bin, dann muss ich schon, sagen wir mal, für manche Dinge eher zu Dallmayr gehen, was preislich dann auch wieder nur bestimmten Leuten vorbehalten ist. Hier haben wir in puncto Früchte, Gemüse, Salate, Fleisch, Fisch für den mittleren Geldbeutel schon sehr, sehr gute Speisen. Das heißt, die Möglichkeit, sich gut und gesund zu ernähren, sind sehr gut. Ich muss es nur tun. Dann muss ich natürlich darauf achten, hochwertige Eiweiße, möglichst nicht nur Wurst und Fett. Die alte mallorquinische Küche ist natürlich auch sehr fetthaltig, ja. Also die Sobrasada und die Salami und so weiter muss man ja jetzt nicht gerade im Hochsommer zu sich nehmen. Also da auch eher die leichten Speisen und dann natürlich reichlich trinken, möglichst halt nicht zuckerhaltige Getränke, wobei ein Apfelsaftschorle ist sicher überhaupt kein Problem. Und den Alkohol, wenn, dann halt erst abends, wenn die Sonne nicht mehr auf einen runterprügelt.
Und eine abschließende Frage, die Bewohner der Balearen, die Mallorquiner, haben eine besonders lange, hohe Lebenserwartung. Wir werden über 80 im Durchschnitt. Woran liegt das?
Hochinteressante Frage. Dieses Phänomen haben wir in Süditalien, dieses Phänomen haben wir in Spanien und speziell auf Mallorca auch. Das haben wir auf griechischen Inseln. Das ist eben diese gesunde Mischkost. Die gesunde Mischkost mit sehr viel ungesättigten Fettsäuren, sprich Olivenöl zum Beispiel, ungesättigte Fettsäure, viel Fisch, ungesättigte Fettsäure, sehr gute Proteine. Dann sind die meisten, sagen wir mal, nicht übergewichtig. Ja, es gibt Übergewicht, aber nicht in dem Ausmaß, wie jetzt in Deutschland oder England oder Amerika. Das ist ein wichtiger Faktor. Und da kommen wir jetzt wieder ganz weit zurück. Sie haben auch die nötige Gelassenheit, bestimmte Dinge nicht immer zu ernst zu nehmen und sich im Stressfaktor nicht bedingungslos hochzufahren. Auch das ist es. Und die Arbeit dient dem Lebensunterhalt und nicht nur dem Lebenssinn, sondern die Arbeit, Lebensunterhalt, haben den nötigen Spaß, haben auch den nötigen Ernst bei der Arbeit, aber es ist Arbeit und nicht letztendlich der totale Sinn des Lebens.
Also ein bisschen mehr mallorquinische Gelassenheit und Lebensfreude.
Oder? Durchaus empfehlenswert.
Herr Dr. Leonhard, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ja, war mir eine Freude.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.